Es war mein 21. Geburtstag. Eigentlich hatte ich mir nichts Großes vorgenommen. Ein kleines Lagerfeuer im Garten, ein paar Freunde, ein paar Bier, etwas Musik. Kein großes Aufsehen, kein Club, kein Drama. Einfach eine ruhige Nacht mit denen, die mir wichtig waren. Doch wie so oft kam alles anders, als ich es geplant hatte. Wir saßen in einem lockeren Kreis um das flackernde Feuer in meinem Garten. Die Flammen warfen zitternde Schatten über unsere Gesichter, während Flaschen klirrten und Stimmen sich im Rausch vermischten. Kieran, mein impulsiver, manchmal anstrengender Freund, war derjenige, der den Abend aus dem Gleichgewicht brachte. Mit einem lässigen Schwung warf er eine leere Bierflasche ins Feuer. Ein Funkenregen stieg auf. "Also", begann er mit diesem glimmenden Blick in den Augen, "was ist mit den Mooren? Den Cranberry-Mooren, meine ich." Die Unterhaltung stockte. Ich hatte gerade mit Matteo über Rockmusik gestritten, aber Kierans Satz schnitt alles ab wie ein scharfes Messer. Alle Augen richteten sich auf ihn. Liora, die sich mit Elias eine Decke teilte, sah vom Feuer auf. Ihre Augen waren glasig vom Alkohol, ihre Bewegungen träge. Matteo sah mich nur kurz an, dann wieder ins Feuer. Keiner sagte etwas. Kieran grinste. Er wusste, dass er einen Nerv getroffen hatte. "Kommt schon", fuhr er fort. "Wir sind alle 21. Wir haben unser ganzes Leben lang gehört, dass wir die Moore meiden sollen. Verfluchte Geschichten, verschwundene Leute, diese alte Geschichte von dem Hund und den beiden Kindern. Aber ehrlich, ist das nicht genau der Grund, warum wir da heute Nacht hingehen sollten?" Ich wollte widersprechen. Wirklich. Doch ich hatte zu viel getrunken, um überzeugend zu klingen, und zu wenig Mut, um ihn direkt zu konfrontieren. Außerdem, ein Teil von mir war neugierig. Diese Neugier, diese Art dumpfer Reiz, den man nur spürt, wenn man weiß, dass man etwas eigentlich nicht tun sollte. "Niemand hat je erklärt, was da wirklich los ist", warf Kieran ein. "Irgendwelche verschwundenen Wanderer. Ein alter Mann, der angeblich tot am Wasser gefunden wurde. Diese Geschichten machen doch erst Sinn, wenn man sie sich bei Nacht und ein paar Bier erzählt. Und heute haben wir ein perfektes Petting." Matteo schüttelte den Kopf. "Zwei Kinder und ihr Hund verschwunden. Die Polizei hat sie nie gefunden. Und du willst da zelten?" "Vielleicht ist ja genau das die Antwort", murmelte Liora und richtete sich auf. Ihre Stimme war ruhig, aber klar. "Was, wenn wir nie wissen werden, was da draußen ist? Wenn wir es nicht selbst sehen?" Sie griff nach ihrer Bierflasche und trank. Elias seufzte und nahm ihre Hand. "Du bist betrunken, Liora." "Dann trink du halt noch einen", gab sie zurück. "Ich habe für heute entschieden, dass ich Abenteuer will." Kieran sah mich an. Seine Augen forderten mich heraus. Er wusste, dass ich am ehesten schwanken würde. Und er hatte recht. Nach ein paar weiteren Minuten Schweigen, halbherzigen Protesten und Schulterzucken war die Entscheidung gefallen. Wir würden dorthin gehen. Cranberry Moor. Der Name allein ließ mir schon einen leichten Schauer über den Rücken laufen. Die Geschichten meiner Kindheit waren in mir verankert. Warnungen meiner Mutter, seltsame Polizeiberichte in den Lokalnachrichten, ältere Nachbarn, die bei der bloßen Erwähnung des Orts das Thema wechselten. Ich war 11 Jahre alt gewesen, als mein Nachbar, Jim Fraser, tot aufgefunden wurde, am Rand des Flusses, der an den Mooren entlangführte. Jim war ein guter Mann gewesen, ein Freund meiner Eltern. Er war nie ein Draufgänger, hielt sich immer von den dunkleren Ecken des Waldes fern. Und doch fand man ihn dort. Seltsam verdreht und mit einem Gesichtsausdruck, den meine Mutter nie beschreiben wollte. Damals hatte ich zum ersten Mal gespürt, dass die Welt dunkle Ränder hat, Orte, die man nicht betreten sollte. Und heute Nacht würden wir genau dorthin gehen. Wir brachen gegen 20 Uhr auf. Der Weg dorthin war ruhig, beinahe feierlich. Wir lachten über alte Geschichten, flachsten herum, aber ein gewisses Gewicht hing in der Luft. Als wir uns dem Rand der Moore näherten, wurde es stiller. Um 8:30 standen wir schließlich vor dem Eingang zu dem verwilderten Pfad, der hineinführte. Die Straßenlaternen, die den Weg sonst beleuchteten, waren merkwürdig dunkel. Die Pflanzen waren überwuchert, die Bäume wirkten krumm, fast gequält. Kieran zog sich eine Zigarette aus der Packung, zündete sie an, blies den Rauch aus und fragte: »Na, wer will zuerst?« Keiner antwortete. Matteo trat einen Schritt vor. »Wir gehen zusammen«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Wir bleiben nah beieinander, keine Spielchen.« Kieran rollte die Augen, aber stimmte zu. »Wir reiten uns hinter Matteo auf, wie eine kleine Kolonne von verlorenen Seelen, bereit, einen Ort zu betreten, den niemand je freiwillig betreten sollte. Unsere Schritte knirschten auf dem alten Kiesweg. Die Geräusche des Waldes wirkten wie Flüstern. Schatten schienen sich zu bewegen, und trotzdem gingen wir weiter. Wir hatten keine Ahnung, dass wir in diesem Moment die Grenze zu einer anderen Realität überschritten, einer Realität, in der es keine Regeln mehr gab, keine sicheren Orte, nur Dunkelheit und Dinge, die im Verborgenen auf uns warteten. Der Pfad, den wir betraten, schien uns zu verschlucken. Die Luft war feucht und schmeckte nach Erde und Moder. Über uns hingen Äste wie knochige Finger, die sich ineinander verschlungen hatten. Sie bildeten ein Dach, das letzte Licht der Dämmerung abwehrte. Der Boden unter unseren Füßen war weich, stellenweise matschig, und bei jedem Schritt sank man ein kleines Stück tiefer in das verfluchte Land. Wir sprachen kaum ein Wort. Jeder war in seine Gedanken versunken, doch es brauchte keine Worte, um zu wissen, wir waren alle nervös. Nach einigen Minuten erreichten wir eine kleine Lichtung. Dort war der Boden sandig, fast wie eine künstlich freigeräumte Fläche. Überall lagen Reste alter Maschinen, verrostete Metallteile und verwitterte Holzstücke. In der Ferne ragte ein verfallenes Lagerhaus auf, grau mit eingestürztem Dach und geborstenen Fenstern. Daneben standen mehrere alte, verlassene Autos, deren Türen fehlten oder offen standen wie schreiende Münder. »Hier ist es«, sagte Kieran und ließ sich mit übertriebener Lässigkeit auf einen umgestürzten Baumstamm fallen. Er öffnete ein neues Bier und nahm einen großen Schluck. »Willkommen im Bermuda-Dreieck von Wormhill.« Ich zwang mich zu einem Lächeln, aber mein Magen zog sich zusammen. Es war zu still, keine Grillen, keine Vögel, nur der ferne, dumpfe Hall von irgendetwas, vielleicht dem Wind, vielleicht etwas anderem. Leora trat an meine Seite. »Hier stimmt etwas nicht«, flüsterte sie. »Es fühlt sich an, falsch, als ob wir beobachtet werden.« Ich nickte, aber sagte nichts. Ich wollte sie nicht noch nervöser machen. Matteo hatte sich derweil ans andere Ende der Lichtung begeben und blickte mit verschränkten Armen auf das Lagerhaus. »Hat jemand eine Taschenlampe dabei?«, fragte er. Schweigen. Dann ein Fluchen. Kieran klopfte sich auf die Taschen. »Ach, scheiße. Ich dachte, jemand hätte eine eingepackt.« »Meine Handytaschenlampe reicht für den Anfang«, sagte Leora, zog ihr Smartphone hervor und aktivierte das Licht. Ein kalter, blauer Schein durchschnitt das Dunkel, warf zitternde Schatten auf die umstehenden Bäume. »Leute, lasst uns ein Feuer machen und keine Handys mehr heute Nacht«, sagte Kieran plötzlich. Er zog sein eigenes Telefon heraus, schaltete es aus und steckte es ein. »Bist du völlig übergeschnappt?«, fragte Elias. »Wir brauchen mindestens ein funktionierendes Telefon für den Notfall.« »Wenn was passiert, schalten wir sie eben wieder ein«, warf Matteo nüchtern ein. »Aber Kieran hat recht. Wir sollten uns konzentrieren. Nicht, dass einer von uns hier verloren geht.« Also fügten sich alle, und für eine Weile saßen wir tatsächlich am improvisierten Lagerfeuer. Wir erzählten uns alte Schauergeschichten, lachten sogar kurz. Doch das Lachen klang hohl, gepresst, als würden wir uns selbst davon überzeugen wollen, dass alles in Ordnung sei. Dann kam das Geräusch. Ein Knacken. Nicht nah, aber auch nicht weit. Es klang, als würde jemand oder etwas mit schweren Schritten durch das Unterholz warten. Dann ein Rascheln. Kieran erstarrte, sein Bier zur Hälfte angehoben. Elias legte den Arm schützend um Liora. Matteo richtete sich auf. Wahrscheinlich ein Hirsch, murmelte ich, mehr zu mir selbst als zu den anderen. Doch niemand glaubte daran. »Ich seh mal nach«, sagte Kieran, stand auf und ging in Richtung der Bäume. »Warte«, rief Matteo, sprang ebenfalls auf. »Ich komme mit.« Die beiden gingen ein paar Schritte voraus. Ich folgte ihnen mit den Augen, bis sie von den Schatten verschluckt wurden. Liora zitterte. Elias zog sie näher zu sich. Ich fühlte mich plötzlich nackt, ungeschützt. Das Feuer flackerte, als wäre der Wind aufgekommen. Aber da war kein Wind. Dann Licht. Ein plötzliches Aufleuchten tief im Wald. Es war kein natürlicher Schein, keine Taschenlampe, kein Feuer. Es war zu stark. Weißlich-blau. Fast blendend. Mehrere Strahlen durchbrachen das Geäst, bewegten sich in seltsamen Mustern, als würden sie etwas suchen oder scannen. »Was zur Hölle ist das?« murmelte ich. »Das kommt von dort«, rief Matteo. Man hörte, wie Zweige knackten, dann ein erschrockener Ausruf, vielleicht ein Fluch, vielleicht ein Schrei. Elias stellte sich auf, bereit zum Eingreifen. »Das ist kein Tier. Nicht mit solchen Lichtern.« Und dann geschah es. Der Boden bebte leicht, wie bei einem leichten Erdbeben. Die Lichter zitterten, verschwanden plötzlich, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Stille. Ein paar Sekunden lang bewegte sich niemand. Dann stand Matteo plötzlich wieder am Rand der Lichtung. Alle Augen richteten sich auf ihn. »Kieran ist weg«, sagte er tonlos. Mein Magen drehte sich. »Was meinst du, weg?« »Er ist einfach verschwunden. Ich habe weggesehen, nur für einen Moment. Und dann war er weg. Kein Geräusch, kein Schrei, nichts.« Liora stieß einen Laut aus, eine Mischung aus Panik und Schock. »Vielleicht ist er zurück zum Feuer gegangen«, versuchte Elias. Doch jeder wusste, das stimmte nicht. Kieran war nicht der Typ, der wegläuft, schon gar nicht still und heimlich. Etwas hatte ihn geholt oder verschluckt oder Schlimmeres. »Wir müssen ihn finden«, sagte Matteo. »Jetzt, sofort!« Ich sah in den Wald, in das Schwarz, das sich wie ein lebendiges Wesen um die Bäume wand. Der Weg war nur noch schwer auszumachen, aber irgendwo dort war Kieran. Oder das, was von ihm übrig war. Wir standen wie eingefroren. Niemand bewegte sich, niemand sprach. Der Wald vor uns war dunkel, schweigend, undurchdringlich. Die Lichtstrahlen, die wir eben noch gesehen hatten, waren spurlos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Doch Kieran war nicht mehr da. Matteo trat als erster wieder einen Schritt nach vorn. Sein Blick war ernst, kontrolliert, aber seine Finger zitterten leicht, während er sein Taschenmesser in der Jackentasche umklammerte. »Wir können hier nicht einfach rumsitzen«, sagte er leise. »Jede Sekunde, die wir warten könnte«, er beendete den Satz nicht. Liora wischte sich über das Gesicht. Ihre Wangen waren rot, Tränen standen in ihren Augen, aber sie sagte nichts. Elias stand dicht neben ihr, seine Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Ich war innerlich hin und her gerissen. Die Angst hatte meine Gedanken in zähen Nebel gehüllt. Ich wollte handeln, rennen, etwas tun, aber mein Körper fühlte sich schwer und langsam an, wie betäubt. »Er wird nicht weit gekommen sein«, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu den anderen. »Wenn er überhaupt gegangen ist«, murmelte Elias. Seine Stimme war rau. Wir bildeten eine schmale Reihe, Matteo an der Spitze, Liora und Elias in der Mitte, ich am Ende. Wir traten vorsichtig in den Wald hinein. Jeder Schritt auf dem feuchten Boden war ein kleines Echo in der nächtlichen Stille. Nur Lioras Handylampe spendete etwas Licht. Der schwache Schein zitterte über das Laub, ließ Schatten tanzen, die wie Schemen wirkten, als würden sie sich bewegen, sobald man wegsah. Der Wald war nicht derselbe wie noch vor einer Stunde. Etwas hatte sich verändert. Die Stille war nun geladen. Als würde der Wald uns beobachten, als wüsste er, dass wir unerwünscht waren. Das Laub unter unseren Füßen raschelte unnatürlich laut, und hin und wieder glaubte ich, ein leises Knistern zu hören, wie elektrisches Summen, das in der Luft lag, kaum hörbar, aber da. Wir folgten dem Pfad bis zu einer Senke. Dort führte der Weg leicht abwärts in ein Tal aus Nebel. Der Boden war matschig, übersät mit abgestorbenen Zweigen und moosbedeckten Steinen. Überall hingen die Äste tief und schwer. Es roch nach Eisen und verrottetem Holz. »Dort drüben«, flüsterte Matteo und deutete auf eine Stelle, an der der Nebel dünner war. »Da ist etwas.« Wir näherten uns. Zwischen den Bäumen tauchte plötzlich ein schwaches Licht auf, aber nicht wie das der Handylampe. Es war weißlich, vibrierend, als wäre es kein Licht, sondern eine Art Energie. Dann hörten wir es. Ein lautes, durchdringendes Surren. Es kam von oben. Wir hoben alle gleichzeitig den Blick. Und dann sahen wir es. Ein gigantisches, silbrig schimmerndes Objekt schwebte lautlos über den Baumwipfeln. Es hatte die Form einer gewölbten Scheibe, wie man sie aus alten Science-Fiction-Filmen kennt, doch es wirkte viel realer und viel bedrohlicher. Aus seiner Unterseite leuchtete ein zylindrischer Lichtstrahl herab, in dem kleine Partikel schwebten, glitzernd wie Staub in Sonnenlicht. »Oh mein Gott«, flüsterte Liora. Elias trat einen Schritt zurück. »Das ist ein verdammtes UFO«, beendete Matteo den Satz. Doch seine Stimme klang nicht mehr überrascht, eher resigniert. Ich konnte nicht atmen. Meine Augen brannten vom Licht. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich wollte schreien, laufen, irgendwohin fliehen. Aber mein Körper war wie gelähmt. Das Schiff stand regungslos über uns. Dann, wie auf ein unhörbares Kommando, flackerte der Lichtstrahl, zog sich blitzschnell zurück in das Schiff. Ohne auch nur ein Geräusch zu hinterlassen, beschleunigte das Objekt und verschwand über den Bäumen. So schnell, dass es für einen Moment nur ein silberner Streifen war, der am Nachthimmel entlang zog. Zurück blieb nur Dunkelheit und der Geruch von verbrannter Luft. Niemand sagte etwas. Ich fühlte, wie mir der kalte Schweiß den Rücken hinunterlief. Meine Beine zitterten. »Kieran war dort drin, oder?«, fragte Liora stockend. Matteo nickte. »Ich glaube, ja.« Elias schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich, es kann nicht...« »Doch«, unterbrach ihn Matteo. »Wir haben es alle gesehen. Wir müssen uns der Realität stellen. Irgendetwas hat ihn geholt.« »Aber warum?«, fragte ich. »Warum Kieran? Warum überhaupt irgendjemand?« Niemand hatte eine Antwort. Wir gingen schweigend zurück zur Lichtung. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Das Feuer war fast erloschen, nur ein paar glimmende Holzstücke warfen schwache Glut auf den Boden. Die Nacht war dunkler als je zuvor. Und wir wussten nun, die Moore waren kein Ort für Mythen und Legenden. Sie waren ein Ort, an dem Menschen verschwanden. Ein Ort, an dem fremde Kräfte am Werk waren. Lautlos. Unergründlich. Gnadenlos. Die Glut unseres kleinen Feuers reichte kaum noch aus, um unsere Gesichter zu beleuchten. Wir saßen reglos, umgeben von Dunkelheit, als wäre der Wald über uns hereingebrochen und hätte uns verschluckt. Das Surren, das zuvor durch die Luft vibrierte, war verschwunden. Doch ein ungreifbares Gefühl von Unheil war geblieben, wie der Druck in der Brust vor einem Gewitter, der sich nicht vertreiben lässt. »Wir können nicht einfach hierbleiben«, flüsterte Liora mit gesenktem Blick. Ihre Stimme klang nicht panisch, sondern erschöpft, fast resigniert. Matteo nickte. »Ich will nicht bis zum Morgen warten. Wir wissen nicht, was noch passieren wird.« Elias stand langsam auf, knirschte mit den Zähnen und sah in die Dunkelheit hinein. »Was, wenn dieses Ding wiederkommt? Oder was, wenn es ihn nur irgendwo hingebracht hat? Vielleicht ist Kieran verletzt. Vielleicht lebt er noch. Oder er ist längst tot, sagte ich und erschrak selbst über meine Worte. Es war nicht grausam gemeint, nur ehrlich. Und diese Ehrlichkeit machte mir selbst am meisten Angst. Er lebt, sagte Matteo entschlossen. Noch. Wir packten unser weniges Gepäck, Wasserflaschen, ein Zelt, einen alten Schlafsack und traten schweigend den Rückweg an. Doch diesmal nicht zurück nach Hause, sondern weiter hinein, dem Ursprung der Lichter entgegen. Matteo übernahm erneut die Führung, seine Taschenlampe nun stumm geschaltet. Nur der Bildschirm seines Handys flackerte schwach in der Dunkelheit, kaum genug, um den Weg zu erkennen. Der Pfad wurde schmaler. Die Bäume standen enger beieinander, ihre Stämme wie dunkle Wächter, die sich um ein Geheimnis drängten, das niemand enthüllen sollte. Das Geräusch unserer Schritte im feuchten Laub klang zu laut, zu fremd. Jeder Ast, der unter unseren Füßen knackte, ließ uns zusammenzucken. Nach vielleicht 20 Minuten, es hätten auch 30 oder 50 sein können, denn die Zeit hatte längst ihren festen Rahmen verloren, kamen wir an eine Stelle, die sich anders anfühlte. Der Wald lichtete sich ein wenig, nicht natürlich, sondern wie geräumt. Vor uns ragte ein Maschendrahtzaun auf, etwa 2 Meter hoch, mit dicken, rostigen Stäben und einem Tor, das schief in seinen Angeln hing. Hinter dem Zaun stand ein Gebäudekomplex, eine Mischung aus Lagerhaus und Betonbunker, 2 große Hallen mit flachen Dächern, flankiert von kleineren Anbauten. Alles wirkte alt, aber nicht verlassen. Ein mattes Leuchten drang aus einem der Fenster, als hätte jemand vergessen, das Licht auszuschalten. »Was ist das?«, fragte Liora leise. »Keine Ahnung«, antwortete Elias, »aber es sieht nicht unbewohnt aus.« Matteo trat an das Tor und rüttelte daran. Es quietschte, gab aber nicht nach. Zu unserer Überraschung entdeckte er rechts daneben einen Spalt im Zaun, kaum sichtbar unter herabhängendem Gestrüpp. Jemand hatte das Drahtgeflecht dort durchtrennt und zur Seite gebogen. Die Kanten waren rostig, aber die Öffnung wirkte frisch benutzt. »Hier«, flüsterte er und zwängte sich hindurch. Wir folgten ihm, einer nach dem anderen, mit angehaltenem Atem. Das Gelände roch nach Öl und altem Metall. Reste von Maschinen lagen verstreut, einige Autowracks standen wie vergessen an der Mauer des Lagers. Alles war still, doch man spürte, dass der Ort nicht tot war. Irgendetwas arbeitete hier. Nicht laut, nicht sichtbar, aber vorhanden. »Seht euch das an«, murmelte ich. 2 hohe Stangen standen zu unserer Rechten, verbunden durch ein gespanntes Drahtseil, das in das Hauptgebäude hineinführte. Auf dem Draht zuckten leise Blitze, kaum sichtbar, doch unverkennbar elektrisch. Kleine Funken tanzten über die Isolatoren. »Das ist kein Stromnetz vom Staat«, sagte Matteo. »Das ist selbst gebaut. Oder zumindest nicht für die Öffentlichkeit gedacht.« Wir folgten dem Kabel mit den Augen bis zu einem Seiteneingang, eine schwere Metalltür, leicht geöffnet. Kein Schloss, kein Schild. Nichts. »Wenn Kieran irgendwo ist, dann da drin«, sagte Elias. Ich nickte, obwohl sich alles in mir dagegen sträubte. Matteo trat vor. »Ich gehe voran. Aber wir müssen leise sein. Wenn hier jemand ist, oder irgendetwas, dann dürfen wir nicht auffallen.« Wir schlichen zur Tür. Matteo legte die Hand auf den Griff, atmete tief durch und drückte vorsichtig. Die Tür öffnete sich mit einem leisen Quietschen. Drinnen war es dunkel. Ein einziger Lichtstreifen fiel durch ein vergilbtes Fenster. Der Raum war leer, bis auf einige alte Schränke und einen umgestürzten Schreibtisch. Aber am Boden frische Fußspuren im Staub. Viele. »Da war jemand vor uns hier«, flüsterte Liora. »Oder ist noch hier«, murmelte Elias. Ein Geräusch ließ uns zusammenzucken. Ein dumpfer Schlag aus der Tiefe des Gebäudes, gefolgt von einem kurzen elektronischen Brummen. So klang kein Tier. Es klang nach Technik. Matteo wandte sich uns zu. Wir finden ihn. Egal, was hier los ist. Und dann verschwinden wir. Ich wollte ihm glauben. Doch der Flur, der sich nun vor uns auftat, lang, eng, schwach beleuchtet, wirkte wie der Schlund eines Raubtiers. Und wir waren bereits tief in seinem Inneren. Ohne es zu wissen, waren wir geradewegs in den Bau der Jäger gegangen, jene, die sich das Recht nahmen, uns zu beobachten, zu studieren oder zu vernichten. Der Gang vor uns war schmal, die Wände roh und grau, mit rissigem Putz und schwach flackernden Glühbirnen, die in unregelmäßigen Abständen von der Decke hingen. Der Geruch war eine Mischung aus altem Eisen, schalem Schweiß und etwas Unbestimmtem, chemisch, beißend, wie verbrannter Kunststoff. Unsere Schritte hallten leise, als wir uns vorsichtig vorantasteten. Keiner sprach ein Wort. Der Flur machte eine Biegung nach links und führte in einen breiteren Korridor, an dessen Ende eine Tür aus mattem Metall stand. Daneben prangte ein verblasstes Warnschild. Hochspannung. Zutritt verboten. »Das ist kein normales Lagerhaus«, flüsterte Liora und drückte sich enger an Elias. Ihre Stimme klang brüchig, als würde sie jederzeit versagen. Matteo trat an die Tür. Er warf mir einen Blick zu, als wolle er fragen, ob wir wirklich weitermachen sollten. Ich nickte kaum sichtbar. Es gab kein Zurück. Nicht mehr. Nicht jetzt. Er legte die Hand an den Griff. Die Tür war nicht verschlossen. Mit einem Knarren schwang sie auf. Ein grelles Licht schlug uns entgegen. Instinktiv hielten wir die Arme vors Gesicht. Es dauerte einige Sekunden, bis sich unsere Augen an die Helligkeit gewöhnten. Dann sahen wir, wo wir waren. Ein Hangar. Groß, weit, leer, auf den ersten Blick. Der Boden war glatt und schimmerte, als wäre er frisch gewischt worden. Die Wände waren aus blankem Metall, stellenweise mit Kabeln und Geräten versehen, deren Zweck sich uns nicht erschloss. Aber das war nicht das, was uns die Sprache verschlug. Am anderen Ende des Raumes, unter einem kalten Deckenstrahler, stand ein Stuhl. Kein gewöhnlicher Stuhl, eher eine Mischung aus OP-Tisch, Fesselgerät und elektrischer Folterbank. Und darauf saß jemand.
»Kieran«,
hauchte ich. Er war gefesselt, Kopf gesenkt, die Arme in Leder- oder Kunststoffriemen fixiert. Überall führten Kabel in den Stuhl und aus ihm hinaus. An seinem Körper klebten Sensoren und unter seinem Hemd schimmerten metallene Drähte, die unter die Haut führten. Wir rannten los, ohne Absprache, einfach nur von einem inneren Drang geleitet. Matteo erreichte ihn zuerst.
»Kieran, hörst du mich?«
Kierans Augen flatterten. Er blinzelte, langsam, schwer, als hätte er Jahre geschlafen. Sein Gesicht war bleich, schweißnass, seine Lippen spröde.
»Nicht hier«,
flüsterte er. »Wir holen dich da raus«, sagte Matteo und zog sein Messer aus der Jacke.
»Nicht anfassen«,
stieß Kieran hervor. »Sie wissen, dass ihr hier seid.« In diesem Moment ertönte ein metallisches Klirren aus einer oberen Etage des Hangars. Eine Tür öffnete sich mit einem schweren Rumsen. Schritte näherten sich. Dann erschien er. Ein Mann, hochgewachsen, in einem langen blauen Kittel. Er trug keine Polizeiuniform, doch jeder von uns kannte ihn. Inspektor Caldus. Sein Gesicht war blass, seine Augen glänzten kalt. In seiner rechten Hand hielt er eine Spritze, deren Inhalt grünlich schimmerte. »Na, was haben wir denn da?«, sagte er mit einem süffisanten Lächeln. »Die kleinen Ratten aus Wormhill«, Liora keuchte.
»Was machen Sie hier?«
»Das hier«, sagte Caldus, während er in Richtung Kieran schritt, »ist mein Zuhause, mein Projekt, mein Leben. Und ihr seid störende Variablen.« Matteo stellte sich zwischen ihn und Kieran. »Keinen Schritt weiter.« »Ach, Matteo«, sagte Caldus fast liebevoll, Du warst immer der kleine Anführer, nicht wahr? Stark im Herzen, schwach im Körper. Dann, blitzschnell, stieß er Matteo zur Seite. Matteo fiel zu Boden, die Spritze klirrte zu Boden, aber Caldus war schon bei Kieran.
Stopp!
Schrie ich. Doch es war zu spät. Caldus drückte einen Knopf an der Konsole neben dem Stuhl. Ein leises Summen setzte ein, dann wurde es lauter. Die Kabel begannen zu vibrieren, Licht zuckte durch sie hindurch, ein greller Blitz flackerte auf. Kieran schrie. Ein entsetzliches, verzweifeltes Kreischen, das den Raum füllte, bis in jede Ecke, jedes Kabel, jeden Knochen. Wir konnten nur zusehen. Machtlos. Gelähmt. Nach endlosen Sekunden verstummte der Schrei. Kieran sackte in sich zusammen. Rauch stieg aus seinem Hemd auf. Seine Haut war blass wie Papier, seine Augen offen, aber leer.
Nein,
flüsterte Leora. Caldus trat zurück, wischte sich die Stirn. Er war fast leer. Kein großer Verlust. Aber ihr habt noch genug Energie in euch.
Was zum Teufel soll das alles? Schrie Elias. Was seid ihr?
Caldus lachte. Es war ein kaltes, brüchiges Lachen, wie von jemandem, der zu lange mit Monstern gesprochen hatte und nun selbst eins geworden war.
Wir?
Sagte er. Wir sind das nächste Glied in der Kette. Und ihr seid Rohmaterial. Er trat näher. Doch da geschah etwas. Eine weitere Tür öffnete sich. Und durch sie trat jemand, der alles veränderte. Ein Mann, oder das, was wie ein Mann aussah. Groß, hager, mit einem bleichen Gesicht, ohne Ohren, ohne Nase. Statt Haaren ragten dünne Drähte aus seinem Schädel. Seine Augen waren tief, schwarz und leer.
»Dr. Varix«,
sagte Caldus plötzlich, hastig, fast ängstlich. »Ich
wollte nur die Energie stabilisieren.«
Der Fremde sprach mit kühler Stimme. »Du hast die Probe zerstört. Schon wieder.« Caldus wich einen Schritt zurück.
»Es war ein Unfall, ich...«
»Schweig.« Der Raum wurde still. Nur die Drähte an der Decke surrten leise weiter. »Was immer das ist«, dachte ich, »es steht über Caldus.« Dr. Varix wandte sich uns zu. Seine Augen glitten über uns hinweg, als wäre er ein Archivar, der prüft, welches Buch er als nächstes aufschlagen soll.
»Diese hier«, sagte er, »diese drei könnten reichen.«
»Nein«,
schrie ich,
»wir sind keine Objekte.«
Er sah mich lange an.
»Ihr seid Energie«,
sagte er. Dann ging er. Caldus blieb zurück, lächelte, als hätte er gerade eine Gnade erfahren.
»Nun«,
sagte er, und seine Stimme vibrierte vor Anspannung, »dann fangen wir jetzt mit euch an.« Ich spürte, wie meine Knie weich wurden. Kierans lebloser Körper hing schlaff in den Fesseln. Seine Augen standen offen, doch sie sahen nichts mehr. Der Gestank von verbrannter Haut lag schwer in der Luft. Rauch stieg aus den metallischen Kabeln, die sich noch immer zitternd unter seiner Kleidung wanden. Matteo, der sich langsam vom Boden aufrappelte, starrte fassungslos auf seinen toten Freund. Leora weinte stumm, die Hände vor dem Mund. Elias stand wie versteinert, die Fäuste geballt, unfähig zu begreifen, was gerade geschehen war. Caldus trat an die Konsole, drückte mehrere Knöpfe und murmelte dabei etwas Unverständliches. Seine Miene war von blanker Gleichgültigkeit gezeichnet. Für ihn war Kieran nichts weiter als ein missglücktes Experiment, ein gescheitertes Gefäß. Er war nicht bereit, sagte er schließlich, als spräche er über eine Maschine, nicht über einen Menschen. Seine Energiedichte war zu instabil, der Transfer hätte ohnehin nicht gehalten.
»Du bist krank«, knurrte Matteo.
Caldus lachte leise, als wäre das ein Kompliment. Dann drehte er sich langsam zu uns um. In seiner rechten Hand hielt er nun ein weiteres der grünlich schimmernden Injektionsröhrchen.
»Wer möchte als nächstes?«,
fragte er in einem Ton, der das Grauen nur noch verstärkte, weil er zu ruhig, zu kontrolliert war. Leora schrie auf. Elias stellte sich vor sie. Ich trat automatisch einen Schritt nach vorne, obwohl mein Herz raste und meine Beine sich anfühlten wie aus Blei. Was ist das überhaupt? Fragte ich. Worauf basiert das alles? Was ist mit diesen Lichtern, mit dem Schiff, mit dir? Kaldus senkte den Kopf leicht und lächelte. Na schön. Eine kleine Erklärung, bevor ich euch auseinandernehme. Er ging langsam zu einem Stuhl, zog ihn mitten in den Raum und setzte sich. Dann verschränkte er die Beine, als wäre dies ein Interview, kein Verhör des Grauens. Ihr Menschen seid so naiv. Immer auf der Suche nach Wahrheit, aber nie bereit, sie zu akzeptieren. Die Energie, die in euch pulsiert. Eure Träume, eure Erinnerungen, euer Wille, sie ist formbar, nutzbar, transformierbar. Wir haben eine Methode entwickelt, diese Energie zu extrahieren. Das ist die Grundlage dieses Projekts. Wir? Fragte Elias. Wen meinst du mit wir? Kaldus beugte sich leicht vor. Seine Stimme senkte sich zu einem gefährlichen Flüstern. Diejenigen, die hier waren, lange bevor euer armseliger Stamm die ersten Hütten errichtete. Wesen aus einem anderen Raum, nicht unbedingt von einem anderen Planeten, aber außerhalb eurer Vorstellung. Aliens, murmelte Liora mehr zu sich selbst. Nenn sie, wie du willst, sagte Kaldus. Sie sind älter als eure Weltreligionen und sie wissen, dass ihr Rohmaterial seid. Ihr tragt etwas in euch, das ihre Spezies längst verloren hat. Emotion? Fragte ich. Freiheit, antwortete er. Einen Moment lang herrschte absolute Stille. Dann trat Elias vor, langsam, bestimmt. Und du hast dich entschieden, ihnen zu helfen? Dich ihnen zu unterwerfen? Kaldus zuckte mit den Schultern. Ich habe überlebt. Ich habe Macht bekommen. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Was seid ihr denn, wenn nicht wandelnde Batterien? Matteo knurrte. Und was ist mit Kieran? Was war mit ihm nicht in Ordnung? Kaldus sah kurz zum verkohlten Körper auf dem Stuhl. Er hatte Widerstand in sich, eine innere Unruhe. Seine Energie war unrein, aber eure ist vielversprechender. Er stand wieder auf, trat zu einem Schrank an der Wand, öffnete ihn mit einem metallischen Klacken. Darin lagen weitere Instrumente, Nadeln, Schläuche, alles steril, geordnet, präzise. Ihr werdet dem großen Meister dienen. Eure Energie wird direkt in die zentrale Matrix eingespeist. Ihr werdet Teil von etwas, das größer ist als alles, was ihr je kanntet. Das ist Wahnsinn, sagte ich. Nein, antwortete er ruhig. Das ist Fortschritt. In diesem Moment flackerte plötzlich das Licht im Raum. Ein tiefes, vibrierendes Dröhnen hallte durch die Metallwände. Kaldus Gesicht wurde plötzlich bleich, seine Augen huschten zur Tür am anderen Ende des Hangars. Was ist das? Fragte Liora mit bebender Stimme. Die Tür öffnete sich langsam. Und was hereinkam, war schlimmer als alles, was wir je gesehen hatten. Eine Gruppe von Wesen trat ein. Humanoid, aber falsch. Ihre Haut war grau, fast transparent, ihre Gliedmaßen zu lang, die Bewegungen zu geschmeidig. Ihre Augen, große, schwarze, spiegelnde Kugeln, reflektierten das grelle Licht des Raums. Sie bewegten sich lautlos, ihre bloße Anwesenheit ließ die Luft kälter werden. An ihrer Spitze Dr. Varix. Kaldus wich zurück. Ich dachte, ich sollte... Varix hob die Hand. Du hast versagt, Kaldus. Bitte, noch eine Chance. Du hast das Gefäß zerstört. Du hast den Ablauf gestört. Ich kann es wieder gut machen. Ich habe neue Proben. 3. Sie sind bereit. Varix trat näher. Sein drahtiger Schatten fiel über Kaldus. Wir haben deine Dienste nicht mehr nötig. Mit einer einzigen Bewegung hob er die Hand. Ein Lichtblitz, lautlos. Kaldus schrie nicht einmal. Er sackte zusammen wie eine Puppe, bei der die Fäden durchschnitten wurden. Die Wesen traten nun näher an uns heran. Wir wichen zurück, doch der Raum war begrenzt.
»Sie sind vorbereitet«, sagte Varix ruhig. »Sie werden gereinigt und umgewandelt.«
Matteo stellte sich vor uns, die Hände geballt.
»Kommt nicht näher!«
Einer der Wesen neigte den Kopf. »Sie zeigen Abwehrverhalten. Es wird in Betracht gezogen.«
»In Betracht gezogen?«
Liora zitterte.
»Eure Energie kann auch gewaltsam extrahiert werden«, sagte Varix. »Aber das beschädigt das Ergebnis.«
»Dann lasst uns gehen«,
keuchte ich. »Wenn ihr reine Energie wollt, dann muss sie freiwillig sein, oder?«
Varix hielt inne. Er schien zu überlegen oder zu rechnen. Dann, ohne Vorwarnung, hob er die Hand und die Wesen blieben stehen.
»Ihr habt einen Punkt«, sagte er. »Eine Minute.« Dann drehte er sich um und verließ den Raum. Die Kreaturen folgten ihm. Die Tür fiel ins Schloss. Wir standen starr, keine Bewegung, kein Wort, nur der Geruch von Tod und Strom.
»Wir müssen hier raus«, flüsterte Matteo.
»Jetzt«, sagte ich, »bevor sie es sich anders überlegen.« Und mit einem letzten Blick auf Kierans leblosen Körper rannten wir los. Doch wir wussten, der Ort ließ niemanden gehen, ohne etwas mitzunehmen. Etwas Fremdes. Unsere Schritte hallten auf dem metallenen Boden, während wir durch das Labyrinth der Gänge hetzten. Die kalte Luft schnitt in die Lunge und unsere Gedanken rasten genauso schnell wie unsere Beine. Kierans Tod klebte wie ein dunkler Schleier an uns. Der letzte Blick in seine leeren Augen verfolgte mich bereits wie ein Fluch. Doch wir durften nicht stehen bleiben. Nicht jetzt.
»Wo lang?«
keuchte Elias, als wir an einer Kreuzung ankamen. Drei Gänge, identisch und fensterlos, führten in unterschiedliche Richtungen. Kein Schild, keine Hinweise, keine Geräusche, nur Stille und Beton.
»Links«, entschied Matteo nach kurzem Zögern. »Immer links halten. Irgendwo muss ein Ausgang sein.«
Wir folgten ihm, unsere Körper im Modus reiner Flucht. Jeder Schatten, jede leise Vibration der Wände schien lebendig zu werden, als würde der Bau selbst uns beobachten. Als wir eine alte Stahltür erreichten, schien sie wie der rettende Ausweg. Matteo packte die Klinke, sie war nicht verschlossen. Ein kurzes Ruckeln, dann öffnete sie sich mit einem langgezogenen Quietschen. Dahinter befand sich ein breiter Raum, der in schwaches, flackerndes Licht getaucht war. Mehrere Plattformen aus Stahl schwebten über dem Boden, verbunden durch schmale Brücken. In der Mitte eine große metallene Struktur, fast wie ein Altar. Und darauf eine Art Kapsel, durchsichtig, gefüllt mit Flüssigkeit. Drähte verliefen von der Kapsel zu den Wänden, zu Geräten, zu Röhren, die aus dem Boden wuchsen, wie Wurzeln aus einem verfluchten Baum. Matteo ging einen Schritt hinein.
»Das ist das Herz der Anlage.«
Liora trat zögerlich hinter ihm hervor. »Was ist in dieser Kammer?« Ich näherte mich, soweit ich mich traute. Die Flüssigkeit im Inneren der Kapsel blubberte leicht, als würde sie atmen. Und dann sah ich es. Eine Gestalt, in embryonaler Haltung. Menschlich. Und doch nicht. Der Körper war dünn, unförmig, mit unnatürlich langen Gliedmaßen. Die Haut, grau, fast durchsichtig. Der Schädel, gewölbt, mit tiefen, schwarzen Augen, die geschlossen waren.
»Das ist er«, flüsterte Elias. »Der Meister.«
Plötzlich hörten wir Schritte. Metallische, schwere, rhythmische Schritte. Dann ging das Licht aus. Nur der Schein der Flüssigkeit in der Kapsel erhellte den Raum. Ein neuer Schein trat hinzu, blau und pulsierend. Die Tür hinter uns öffnete sich. Dr. Varix trat ein. Hinter ihm zwei der Wesen, die wir zuvor gesehen hatten. Sie blieben am Eingang stehen. Doch er kam näher.
»Ihr habt es also gefunden«, sagte er ruhig.
»Das Zentrum, den Ursprung.
Was ist das? Fragte ich. Was wollt ihr von uns?
Es, sagte er und deutete auf die Kapsel, ist der Ursprung der geistigen Matrix. Es ist das, was ihr Meister nennen würdet. Ein Bewusstsein, das über Jahrtausende gewachsen ist, gespeist durch Energie, durch euch, durch Menschen, ergänzte Elias mit kaltem Ton.
Varix nickte. Eure Art ist widersprüchlich, chaotisch und genau deshalb voller Energie. Jeder eurer Konflikte, jeder eurer Gedanken, sogar eure Träume erzeugen eine Form, die wir nutzen können.
Ihr habt Kieran ermordet, sagte Leora mit bebender Stimme.
Er war unrein, antwortete Varix. Doch ihr drei, ihr seid geeignet. Euer Geist ist in Aufruhr, eure Energie ist frisch, die Extraktion wird effizient sein.
Matteo trat schützend vor uns. Das werdet ihr nicht tun, wir lassen das nicht zu.
Varix blieb stehen. Es liegt nicht in eurer Hand.
Dann, fast lautlos, begann sich die Kapsel zu öffnen. Die Flüssigkeit wurde abgesaugt. Die Wesen am Eingang richteten sich auf. Und die Augen des Wesens in der Kapsel? Sie öffneten sich. Schwarz, tief, leer. Ein Dröhnen durchfuhr den Raum. Die Wände bebten. Ein Lichtstrahl, so hell wie der Tag, schoss aus der Kammer und traf die Decke. Das Wesen erhob sich langsam, stieg aus der Kapsel wie eine Gottheit aus dem Nebel. Wir standen wie erstarrt. Mein Herz pochte so laut, dass ich den Rest kaum noch hören konnte.
Varix sank auf die Knie.
Meister, hauchte er, ich habe euch neue Gefäße gebracht.
Das Wesen, der Meister, sprach nicht mit Worten, aber ich hörte seine Stimme in meinem Kopf, tief, fremd, flüsternd wie tausend Stimmen zugleich, unrein. Einer von ihnen ist nicht bereit.
Wer?
Flüsterte Varix.
Sagt mir wer.
Der mit der Schuld. Alle Augen richteten sich auf mich. Ich wusste es in diesem Moment. Es meinte mich. Die Schuld an Kierans Tod, an unserer Entscheidung, hierher zu kommen. An allem.
Varix richtete sich auf. Dann beginnt die Reinigung mit dir.
Eines der Wesen trat auf mich zu. Ich wich zurück, spürte die Wand in meinem Rücken. Die metallene Kälte brannte durch mein Shirt. Ich wollte schreien, wollte rennen, aber mein Körper gehorchte nicht mehr. Dann griff Matteo nach mir, riss mich zur Seite.
Lauf! Brüllte er.
Elias warf einen Metallbehälter auf eines der Wesen, das zurücktaumelte.
Leora packte meine Hand.
Wir rannten. Hinter uns hörten wir den Zorn des Meisters, eine Welle aus Druck und Ton, die uns fast von den Füßen riss. Wir liefen durch den schmalen Gang zurück, vorbei an Maschinen, an toten Kabeln, durch rostige Türen, bis wir wieder in den ursprünglichen Hangar kamen. Die Glastür zum Vorraum stand offen. Wir waren fast frei. Doch als wir die Schwelle überquerten, hörten wir es wieder. Das leise, vibrierende Summen. Das Schiff war wieder da, draußen, wartend, flimmernd. Und wir wussten, unsere Flucht war noch lange nicht zu Ende, denn der Meister war erwacht und er wollte uns ganz. Wir stolperten aus dem Hangar hinaus in die Nacht. Die Luft draußen war kaum besser als drinnen, schwer, elektrisiert, erfüllt von einem tiefen, unterschwelligen Summen. Dieses Geräusch vibrierte durch den Boden, durch die Knochen, durch das Herz. Es kam nicht aus der Tiefe. Es kam von oben. Als wir zum Himmel blickten, sahen wir es. Das Schiff war zurück. Es hing regungslos in der Luft, genau über dem Lagerhaus. Seine Unterseite war glatt, ohne erkennbare Struktur, bis auf ein zentrales, kreisrundes Element. Dieses begann sich langsam zu drehen, begleitet von pulsierendem Licht. Ein Kranz aus leuchtenden Segmenten formte sich wie ein wachendes Auge, das sich auf uns richtete.
»Da ist es wieder«, flüsterte Leora.
Ihre Stimme war kaum hörbar, überlagert vom Dröhnen aus dem Inneren des Schiffes.
»Wir müssen weg«, keuchte Elias. »Jetzt!«
»Wohin?«,
fragte Matteo. »Das Gelände ist umzäunt, und wenn wir zum Eingang zurücklaufen, laufen wir direkt in ihre Arme.«
Ich sah mich um. Hinter dem Hangar erstreckte sich ein erhöhtes Plattformgerüst, vermutlich einst für Verladearbeiten gedacht. Es führte zu einem Balkon über dem Boden. Dahinter befand sich eine Tür. Rostig, aber intakt. Vielleicht ein Zugang zu einem anderen Flügel der Anlage. Oder mit etwas Glück ein alternativer Fluchtweg.
»Dort oben!«
rief ich und deutete auf den Balkon. »Wenn wir es bis dahin schaffen, finden wir vielleicht einen anderen Ausgang.« Ohne zu zögern, rannte ich los, und die anderen folgten mir. Die Metalltreppe war steil, rostig und knarrte unter jedem Schritt. Bei jedem Aufprall meiner Füße befürchtete ich, sie würde unter mir nachgeben. Doch sie hielt stand. Als ich oben ankam, griff ich nach dem Geländer und zog mich hoch. Matteo half Liora hinterher. Elias war der Letzte, der hinaufstieg. Kaum hatten wir die Plattform erreicht, schoss ein Lichtstrahl aus dem Schiff herab, direkt auf die Stelle, an der wir eben noch gestanden hatten. Der Boden wurde von grellem Licht überflutet. Staub, Erde und kleine Trümmerpartikel wurden in die Luft gerissen. Das Schiff sog nicht, noch nicht. Es suchte, und es wusste jetzt, wo wir waren.
»Weiter!« rief Matteo.
Die Tür am Ende des Balkons war schwer, aber nicht verschlossen. Sie quietschte laut, als wir sie öffneten. Dahinter lag ein schmaler Gang, gekachelt, mit Notbeleuchtung an den Wänden. Der Flur bog nach wenigen Schritten in eine Treppe nach unten ab. Wir folgten ihr ohne nachzudenken, geführt nur von Hoffnung und Verzweiflung. Unten endete die Treppe in einem schmalen Raum, vollgestopft mit Kisten, abgedeckten Geräten, und in der Ecke stand eine verstaubte Kontrollkonsole. Der Raum roch modrig, nach Metall und Öl. Es war ein Wartungsraum, kein Ausgang.
»Verdammt!« fluchte Elias. »Das ist eine Sackgasse.«
»Vielleicht nicht«, sagte Matteo und trat zur Konsole. »Das ist ein Kontrollsystem. Wenn wir Strom bekommen, können wir vielleicht eine Tür öffnen oder, keine Ahnung, irgendwas.« Er fuhr mit den Fingern über das verstaubte Bedienfeld. Die Knöpfe blinkten nicht. Die Anzeigen waren tot. »Kein Strom«, sagte Liora. Dann, aus dem Nichts, wurde der Raum in blaues Licht getaucht. Wir fuhren herum. Zu spät. Der Lichtstrahl hatte die Decke durchbrochen. Ohne Geräusch, ohne Vorwarnung. Ein greller Sog aus Helligkeit erfasste Elias.
»Nein!«
schrie Liora, griff nach ihm. Vergeblich. In einem Moment war er noch da, im nächsten war er verschwunden, emporgezogen, wie von einem unsichtbaren Greifer geerntet. Stille. Dann das Summen. Und der Lichtstrahl erlosch. Wir standen da, die Arme ausgestreckt ins Leere, der Atem flach, die Haut klamm. Elias war fort.
»Oh mein Gott«,
flüsterte Liora, ihre Stimme brach. »Sie nehmen uns. Einer nach dem anderen.«
»Wir müssen hier raus«, keuchte Matteo. »Ich schwöre, wenn es der letzte Atemzug meines Lebens ist, ich lasse nicht zu, dass sie uns alle holen.«
Ich sah ihn an. Sein Gesicht war aschfahl, seine Augen geweitet. Aber darunter lag eine Wut, eine Entschlossenheit, die ich nie zuvor in ihm gesehen hatte. Wir kletterten durch ein kleines Fenster in der Rückwand des Raumes. Dahinter lag ein schmaler Versorgungsschacht, der sich in zwei Richtungen gabelte. Wir wählten den rechten Pfad. Instinktiv, planlos. Der Schacht führte uns nach oben, dann wieder nach unten, dann in eine Kammer mit Lüftungsschlitzen. Wir zwängten uns hindurch und fanden uns, kaum zu glauben, in einem alten Bürotrakt wieder. Zerfallene Schreibtische, vergilbte Ordner, zerbrochene Bildschirme. Die Fenster waren zu Staub geworden, die Tapete hing in Fetzen. Doch in der Ferne eine Tür und dahinter Dunkelheit. Frisch, nicht abgestanden. Ein Ausgang? Wir stürmten darauf zu, unsere letzten Kräfte mobilisierend. Matteo riss die Tür auf. Sie führte nach draußen auf das Dach eines Anbaus. Frischer Wind schlug uns entgegen und vor uns das Schiff. Es stand da, direkt über dem Gebäude. Ein tiefes Brummen durchdrang die Luft. Die Unterseite öffnete sich. Ein neuer Lichtkegel formte sich, bereit, uns aufzunehmen.
»Zurück!«
schrie ich, aber es war zu spät. Der Sog begann. Liora klammerte sich an einen Lüftungsschacht. Matteo hielt sich am Türrahmen fest. Ich suchte Halt an einem Abflussrohr, das unter der Dachkante verlief, doch das Vakuum war stark. Es zog an Haaren, an Kleidung, an Haut. Ein letzter Blick zu Matteo. Er sah mich an, schrie meinen Namen, aber ich hörte ihn nicht mehr. Der Strahl packte mich. Und dann war ich nicht mehr auf dem Dach. Ich war in der Luft. Licht umhüllte mich. Geräusche wurden zu Stille. Mein Körper verlor sein Gewicht. Mein Geist wurde leicht. Es gab keinen Aufprall, kein Erwachen im herkömmlichen Sinne. Ich war einfach plötzlich da. Die Welt um mich war grau, gefiltert durch einen blassen Dunst wie unter Wasser. Ich lag auf einer harten Oberfläche, die sich bei jeder Bewegung minimal verformte, wie eine lebende Membran. Ich konnte mich bewegen, aber mein Körper gehorchte nur zögerlich, als hätte ich Muskeln aus Gummi. Es roch metallisch, aber nicht irdisch. Mehr wie verbrannte Elektrizität und etwas anderes, etwas Organisches, aber nicht von dieser Welt. Ich richtete mich langsam auf. Der Raum, in dem ich mich befand, war vollkommen rund. Keine Ecken, keine Kanten, keine Türen. Wände aus einem pulsierenden Material, das leicht schimmerte und zu atmen schien, als wäre das Schiff selbst lebendig. Über mir wölbte sich eine Decke aus Glas oder etwas Ähnlichem, durch das man nur das schwarze Nichts des Alls sah. Kein Himmel, keine Sterne, nur Leere. Ich war allein. Liora, Matteo. Meine Stimme klang hohl, gedämpft, als würde sie von der Wand geschluckt. Keine Antwort. Ich stand auf, taumelte. Meine Beine fühlten sich fremd an. Dann, ohne Vorwarnung, erschien in der Wand ein Riss. Nicht mechanisch, sondern wie ein Spalt in der Haut. Er öffnete sich lautlos und Licht strömte herein. Zwei Gestalten traten ein. Sie waren groß, dürr, mit Armen, die fast bis zum Boden reichten. Ihre Augen waren schwarz und flüssig, ohne Pupillen, ohne Ausdruck. Sie trugen keine Kleidung, aber ihre Haut war glatt und glänzend wie geöltes Metall. Sie kamen direkt auf mich zu. Ich wich zurück, doch es gab keinen Fluchtweg. Der Raum war geschlossen, der Riss hatte sich bereits hinter ihnen versiegelt. Sie berührten mich nicht. Stattdessen schauten sie mich lange an oder durch mich hindurch. Ich spürte ein Kribbeln im Schädel, ein Summen hinter den Augen, Gedankenfetzen schossen durch meinen Kopf, Bilder, Geräusche, Erinnerungen, Kieran, der Wald, der Hangar, das Licht, alles wirbelte durcheinander. Dann zogen sie sich zurück. Die Wand öffnete sich erneut, diesmal in eine andere Richtung. Eine neue Kammer wurde sichtbar. Ich wurde hineingeführt oder eher gelockt durch ein Gefühl im Inneren. Nicht Zwang, sondern ein Sog aus Neugier, Angst, Erwartung. Als ich die Schwelle überschritt, spürte ich sofort, dass diese Kammer anders war. In der Mitte schwebte eine transparente Kapsel, nicht wie die vorherige mit Flüssigkeit gefüllte, sondern leer. Daneben Liora. Sie lag in einer Art Bett oder Plattform, regungslos. Über ihr pulsierte ein Licht. Ihre Haut war blass, ihre Lippen leicht geöffnet. Sie lebte, aber sie träumte. Ich sah, wie sich ihre Augen unter den Lidern bewegten, zuckend, als ob sie kämpfte. Liora! Ich lief zu ihr, wollte sie berühren, doch als ich meine Hand ausstreckte, wurde ich zurückgeschleudert. Nicht von einer Kraft, sondern von einem Gedanken. Der Befehl, fern zu bleiben, war nicht laut. Er war in mir. Dann sprach eine Stimme. Nicht laut, nicht von außen,
sondern direkt in meinem Kopf. Sie gehört nun uns. Ich drehte mich um. Dort stand Varix. Sein Körper war verändert. Höher, schmaler. Sein Gesicht war noch menschlich, aber nur fast. Die Haut war glatter, die Augen größer und seine Bewegungen erinnerten nicht mehr an einen Menschen. »Du bist also noch hier«, sagte er mit seiner flachen, kalten Stimme. »Ich hatte erwartet, dass du brichst.« »Was habt ihr mit ihr gemacht?«, flüsterte ich. »Sie träumt. Sie träumt ihre Wahrheit. Bald wird sie bereit sein.« »Bereit wofür?« »Für die Fusion.« Er trat näher. Ich wich zurück. »Ihr seid voller Energie«, sagte er. »Eure Emotionen, eure Konflikte, eure Erinnerungen, all das sind Wellen. Und wir sind Sammler, Jäger von Bedeutung. Sie gibt uns Bilder, du gibst uns Struktur. Und Matteo? Er wird uns etwas anderes geben.« »Wo ist er?«, fragte ich mit wachsender Panik. Varix lächelte. »Er hat sich versteckt, aber das Schiff ist geduldig. Er wird sich zeigen.« Plötzlich erschütterte ein Beben den Raum. Licht flackerte. Ein Alarmton ertönte. Schrill und fremd. Varix sah auf. Seine Stirn legte sich in Falten. »Wie interessant.« Die Wand hinter mir zersplitterte. Matteo trat hervor, blutverschmiert, eine metallische Stange in der Hand. »Los, Nelvan, jetzt!« Ich rannte, ohne nachzudenken. Wir stürmten durch den Spalt, in einen dunklen Korridor. Türen öffneten sich vor uns, schlossen sich hinter uns. Das Schiff reagierte, aber langsamer als zuvor. »Wie hast du?« fragte ich keuchend. »Ich habe mich in einem Müllschacht versteckt«, sagte er. »Ich habe gesehen, wie sie Elias zerlegt haben, nicht getötet, verarbeitet.« Wir hielten an einer Kreuzung. »Wir müssen hier raus«, sagte ich. »Es gibt einen Kontrollkern«, flüsterte Matteo. »Ich habe ihn gesehen. Da können wir vielleicht alles beenden.« Dann hörten wir etwas. Ein Geräusch wie brechende Knochen. Und dann eine Stimme. Die Stimme von Elias. »Nelvan, hilf mir«, ich fror ein. Matteo zog mich weiter. »Das ist nicht mehr er, verstehst du? Sie haben ihn benutzt, wie ein Echo. Geh da nicht hin.« Ich nickte, zitternd. Dann standen wir vor einem Raum, größer als alle zuvor. In seiner Mitte eine Sphäre aus Licht, schwebend, umgeben von schattenhaften Wesen. Und an der Wand unzählige Menschen, in Stasis. Bewegungslos, leuchtend, verbunden mit Drähten. Ich erkannte einige Gesichter. Schulfreunde, Dorfbewohner, Lehrer, meine Eltern, meine Eltern. »Nein«, flüsterte ich, »das kann nicht sein.« »Sie waren nie verschwunden«, sagte Matteo. »Sie waren hier. Die ganze Zeit.« Ich fiel auf die Knie. Der Meister sprach erneut. Seine Stimme war nun klarer, fast verständlich. »Ihr habt uns gefunden. Ihr habt uns genährt. Nun werdet ihr Teil.« »Ihr?« Der Raum war riesig, fast kathedralenartig, aber es gab keine Fenster, keine Türen, keine Architektur, wie wir sie kannten. Alles bestand aus organisch wirkenden Wänden, durchzogen von pulsierenden Adern aus Licht. In der Mitte schwebte die Sphäre, größer als je zuvor. Sie vibrierte in einem Rhythmus, der dem Herzschlag ähnelte, doch es war nicht menschlich. Es war tiefer, uralt, wie das Echo eines Wesens, das schon vor der Zeit existierte. Matteo stand still neben mir, sein Gesicht bleich, seine Lippen zu einer stummen Linie gepresst. Ich konnte sehen, wie seine Finger zitterten, doch seine Augen waren fest auf die Sphäre gerichtet. »Wir sind zu spät«, flüsterte er schließlich. Ich sagte nichts,
Worte hatten keinen Platz mehr hier. Um uns herum schwebten Dutzende Menschen in gläsernen Kapseln, jeder mit einer Art silberner Leitung, die aus dem Hinterkopf in die Wand führte. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Gesichter friedlich, aber es war der falsche Frieden. Der einer tiefen, künstlich erzeugten Trance. Ich ging langsam auf die Sphäre zu. Bei jedem Schritt wurde es schwerer. Die Luft schien dichter zu werden, als würde sie mich zurückdrücken. Doch ich musste näher heran. Als ich direkt davor stand, hörte ich die Stimme wieder. Sie kam von überall und nirgendwo zugleich. Sie war nicht mehr nur in meinem Kopf. Jetzt war sie Teil der Realität. Nevan, sagte sie, du bist der Letzte, die Struktur, der Anker, die Brücke zwischen Anfang und Ende. Ich schloss die Augen. Die Bilder überfluteten mich. Meine Kindheit. Kieran, der lachte, während wir durch den Wald rannten. Matteo, wie er heimlich Comics las, wenn er dachte, niemand sieht es. Liora, am Lagerfeuer mit diesem ruhigen Lächeln. Meine Eltern, ihre Stimmen, ihre Wärme. Und dann das Nichts. Die Wahrheit formte sich nicht in Sätzen, sondern in Wellen. Wir waren nicht einfach zufällig in Cranberry Moor gelandet. Das alles war ein Knotenpunkt, eine Stelle, an der Dimensionen sich berührten. Das Schiff war kein Schiff. Es war ein Instrument, ein lebender Speicher, ein Sammler von Bewusstsein. Energie durch Erinnerung, flüsterte die Stimme. Stärke durch Verlust, Existenz durch Opfer. Ich spürte, wie etwas in mir aufgerissen wurde. Gedanken, die nicht meine waren, mischten sich mit den eigenen. Bilder von Welten, die ich nie gesehen hatte. Wesen, die mit Gedanken sprachen, die Zeit als Kreis sahen, nicht als Linie. Neben mir sackte Matteo zusammen. Seine Augen waren geöffnet, aber leer. Ich fiel auf die Knie und hielt seine Hand. Sie war noch warm, aber er war nicht mehr da. Sie hatten ihn genommen, nicht körperlich, sondern geistig. Und das Schlimmste war, er hatte es erlaubt. Ein letzter Akt des Widerstands oder ein freiwilliges Opfer? Ich wusste es nicht. Dann spürte ich, wie auch ich in Bewegung geriet. Ohne dass ich es wollte, wurde ich aufgerichtet, sanft wie von unsichtbaren Händen. Mein Rücken berührte etwas Kaltes und sofort schossen Drähte hervor, nicht aus der Wand, sondern aus mir selbst. Sie schlossen sich an. Ich wollte schreien, aber meine Stimme versagte. Die Sphäre begann zu rotieren. Bilder flackerten vor meinen Augen, Kapseln, Städte, Sterne, Körper, Licht, Schatten, Dunkelheit. Ich verstand. Ich wurde zu einem Knotenpunkt, zu einer Schnittstelle für all das, was gesammelt worden war. Ich sollte nicht vergessen. Ich sollte erinnern. Ich sollte speichern. Dann sprach eine neue Stimme. Nicht fremd, nicht außerirdisch. Die Stimme meiner Mutter. Nevan, flüsterte sie. Du warst immer neugierig. Du hast gesucht. Jetzt bist du Teil von allem, aber es ist noch nicht zu Ende. Mit letzter Kraft hob ich den Kopf. Die Wand vor mir öffnete sich. Kein Lichtstrahl, kein Schiff mehr, nur ein Fenster. Und dahinter die Erde. Blau, rund, lebendig. Ich sah zu, wie wir uns entfernten. Langsam, majestätisch. Dann schloss sich das Fenster wieder. Und ich war allein. Oder vielleicht auch nicht. Denn in meinem Kopf flüsterte eine Million Stimmen. Und irgendwo darin war meine eigene. Ein letzter Gedanke formte sich, klarer als alle zuvor. Was wir Neugier nennen, war vielleicht nie unsere Eigenschaft, sondern ein Signal, eine Einladung, eine Tür. Und wir hatten sie geöffnet. Endgültig.